einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute stellen wir Ihnen Burgen und Schlösser auf einer Etappe der Burgenstraße in Bayern vor. Die Burgenstraße ist eine beliebte deutsche Ferienstraße. Sie verläuft von Mannheim nach Heilbronn, weiter über Schwäbisch Hall nach Nürnberg, Coburg und Bayreuth und hat eine Gesamtlänge von über 770 Kilometern. Und mehr als 70 Burgen, Schlösser und Burgruinen säumen die Burgenstraße und beweisen, dass sie ihren Namen zurecht trägt. Und das Schöne, so manches Hotel an der Strecke befindet sich auch in einer alten Burg. Das wird uns heute auch noch in der Sendung beschäftigen. Reiseexperte Peter von Stamm hat einen Teil der Burgenstraße erkundet, und zwar in Mittelfranken, also in Bayern. Dort ist Peter von Lauf an der Pegnitz über Stein und Rot bis nach Kolmberg gereist. Und in der Stadt Lauf an der Pegnitz steht eine ganz besondere Burg, und das ist die Wenzelburg. Was diese Burg in der Nähe von Nürnberg mit Böhmen zu tun hat, erklärt uns die Burgführerin Alena Popp, die übrigens selbst auch einen Bezug nach Böhmen hat.
Und wir sind momentan, ich hätte fast gesagt, in Böhmen. Wir sind aber gar nicht in Böhmen. Wir sind vor den Toren Nürnbergs in der schönen Stadt Lauf an der Pegnitz. Aber so ein bisschen in Böhmen sind wir doch.
Das sind wir aber wirklich, weil wir uns hier auf dem Gebiet der böhmischen Krone befinden, in der Wenzelburg, die den böhmischen König und Kaiser Karl der Vierte gebaut hatte.
Und wir sind in einem ganz besonderen Raum in dieser Burg. Und wenn Sie sagen Wenzelburg, dann gucke ich gerade den Herrn Wenzel, den heiligen Wenzel an.
Tatsächlich heißt die Burg Wenzelburg, und das hat mehrere Bedeutungen. Und zwar Karl IV. Wurde als Wenzel getauft, da ist ein Taufname. Und die zweite Bedeutung ist, wir haben hier unseren böhmischen Schutzpatron, sagt man. Er beschützt seit 600 Jahren unsere Haushalte. Das ist der heilige Wenzel.
Und der heilige Wenzel, das ist der steht auch, glaube ich, auf der Karlsbrücke in Prag. Oder wo steht der eigentlich?
Richtig, der steht auf der Karlsbrücke. Und hier in der Burg haben wir ihn zweimal, über dem Portal und hier im Wappensaal.
Wir sprechen jetzt von der Wenzelburg in Lauf an der Pegnitz. Wie muss man das geschichtlich einordnen? Seit wann gibt es diese Burg eigentlich? Also wir sprechen ja, wenn wir von Karl sprechen, nachdem die Karlsbrücke in Prag benannt ist, unter anderem auch die Universität und noch ein paar andere Sachen. Dieser Karl ist aber nicht zu verwechseln mit Karl dem Großen. Das ist jemand ganz anderes.
Das ist richtig. Wir sind im Jahr 1352. Da kam Karl IV. Durch kluge Heiraten auf dieses Gebiet und blieb 20 Jahre bis 1372. Und er hat sich hier aus der staufischen Ruine eine Burg, seine westlichste Residenz auf dem Gebiet der böhmischen Krone, gebaut.
Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Wappensaal. An den Wänden sind ganz viele Wappen, aber da sind nicht irgendwie, das muss man sich jetzt im Radio mal so vorstellen, das sind nicht auf Holz gemalte Wappen, die da hängen, sondern das ist in den Stein gemeißelt, also richtig 3D und dann bunt angemalt.
Das ist richtig. Das sind 112 Wappen, und das waren im Mittelalter die reichsten Familien unter dem Karl den Vierten. Das sind Wappen, die in den Sandstein eingemeißelt sind und mit Farben im Jahr 1361 ausgemalt sind. Und Sie sehen, so wie Sie das schon richtig gesagt haben, wie 3D-Bilder.
Und da gibt es ein besonderes Bild oder ein besonderes Wappen, das zeigt die älteste Darstellung von Prag überhaupt.
Das ist richtig. Wir haben hier das älteste Prager Wappen, was es überhaupt gibt. Und das gibt es nicht in Prag, sondern bei uns in Lauf.
Und die nette Frau Popp stammt übrigens ursprünglich aus Tschechien, lebt aber schon sehr viele Jahre in Lauf an der Pegnitz. Und was es dort an Sehenswürdigkeiten sonst noch zu entdecken gibt, das erfahren Sie in wenigen Minuten bei uns nach Mojo. Einen schönen guten Morgen. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute mehrere Orte, Burgen und Schlösser entlang der Burgenstraße in Bayern. Momentan sind wir in der kleinen Stadt Lauf an der Pegnitz in der Nähe von Nürnberg zu Gast, und dort gibt es die sehr sehenswerte Wenzelburg. Im Jahr 1353 erwarb der spätere Kaiser Karl IV., der auf den Namen der Nationalheiligen Wenzel von Böhmen getauft war, die Oberpfalz und Gebiete an der Pegnitz und damit auch Lauf. Eine Seinen Bezug zu Böhmen oder besser gesagt zum heutigen Tschechien hat Lauf auch heute noch. Davon und über weitere Besonderheiten der Stadt Lauf an der Pegnitz erzählt uns jetzt die stellvertretende Tourismusleiterin Anja Schwemmer.
Also die Besonderheit ist eben diese Verbindung zu Tschechien allgemein, also nicht nur zu Prag, sondern auch zu anderen Städten. Wir haben auch eine befreundete Stadt, Loket in Tschechien. Die kommen auch öfters her. Wir machen gemeinsam Veranstaltungen und wir dürfen sogar Kulturveranstaltungen mit tschechischem Bezug kostenfrei anbieten. Das heißt, der jeweilige Veranstalter muss keine Kosten tragen für die Miete der Räume.
Es gibt regelmäßig Konzerte, wo dann die Philharmonie aus Prag kommt, oder wie stelle ich mir das jetzt vor?
Ganz genau. Also das war tatsächlich vor kurzer Zeit ein Konzert mit der Staatsphilharmonie Nürnberg und der Staatsphilharmonie Prag. Wir hatten auch schon die Prager Kinderoper hier. Ganz toll. War wunderschön.
Jetzt haben Sie kulturell den Hut quasi auf in der Stadt Lauf an der Pegnitz. Was passiert denn sonst noch kulturell hier so? Wir haben jetzt Ende Oktober. Was passiert denn bis Ende des Jahres hier noch in Lauf und was passiert im kommenden Jahr?
Also wir haben den Weihnachtsmarkt 4 Wochen lang, der ist jeden Tag geöffnet. Der geht von Ende November, also vor dem ersten Advent, geht er los und er geht genau bis zum 24. Dezember. Da ist also mittags so der interne Treff nochmal für alle Laufer oder für viele Laufer, sich da nochmal auf den letzten Glühwein vor dem Heiligabend zu verabreden.
Da werden Sie dann wahrscheinlich auch hinlaufen,
ja,
oder?
Meistens schon, wenn wir es irgendwie schaffen, auf jeden Fall.
Und was passiert dann im kommenden Jahr? Wann ist eine gute Zeit? Wann ist hier was los?
Also das kommt natürlich ganz drauf an, was man möchte. Also wir haben so vor Ostern hier im Industriemuseum Lauf sogenannte Markt und Museum. Das ist eine Veranstaltung, da kann man natürlich das Museum anschauen. Man hat aber auch zahlreiche Stände, Verkaufsstände, Weinverkostungsstände. Also da ist das Museum voller Menschen. Es ist außen, wenn das Wetter schön ist, geöffnet mit Sitzgelegenheiten, mit Essen und Trinken. Wir haben hier kleine Familienbrauereien noch, da wird natürlich Bier ausgeschenkt, das darf in Franken ja nicht fehlen. Und dann haben wir Ostermarkt, Sonntag vor Ostern, da ist die Stadt voll, da sind auch Stände da, da ist auch natürlich verkaufsoffen. Also wir haben weiter dann Altstadtfest im Juni. Wir haben Kunigundenfest, das traditionelle Kunigundenfest, dann am 1. Juli Wochenende. Also immer der erste Sonntag im Juli ist dann ein großer Festzug. Da ist auf dem Reigenplatz auf dem Kunigundenberg traditionell sind die Festspiele.
Also der Kunigundenfestzug. Wer war denn Kunigunde und weshalb feiert man diese Dame?
Die Kaiserin Kunigunde ist unsere Stadtpatronin und der Festzug hat den Ursprung, das war früher einfach ein Pilgerfestzug, also dort wurde zu der Kunigundenkapelle auf dem Kunigundenberg gepilgert und die Kunigunde hat diesen Zug angeführt und das ist halt heute in dem Festzug noch nachgestellt, auch in traditionell nachgearbeiteten Kostümen.
Und in der kommenden halben Stunde verlassen wir Lauf an der Pegnitz, besuchen die Stadt Rot und sprechen mit Kurt Krömer. Glauben Sie nicht? Dann bleiben Sie dran und hören Sie gut zu bei uns im Reisefieber von Radio Potsdam. Meine Band meiner Jugend, The Cure war das, Friday I'm in Love, und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Heute sind wir ein Stück entlang der berühmten Burgenstraße unterwegs. Das ist eine spannende Ferienroute, die von Mannheim in Baden-Württemberg über Hessen bis nach Franken in Bayern führt. Und wir stellen Ihnen heute spannende Orte in Mittelfranken vor. In der vergangenen halben Stunde haben wir Lauf an der Pegnitz und die berühmte Wenzelburg von Kaiser Karl IV. Besucht. Jetzt sind wir in der Stadt Stein zu Gast, in der es keine Burg, aber ein spannendes Schloss gibt. Das Schloss Faber-Castell. Sicherlich haben Sie schon mal von der Firma Faber-Castell und den berühmten Bleistiften gehört. Das Schloss steht direkt neben der Fabrik, wo auch heute noch produziert wird. Kollege Peter von Stamm hat sich von Firmen- und Familienarchivarin Dr. Stefanie Amer durch Schloss Faber-Castell führen lassen und hat dabei auch erfahren, mit welchem Weltereignis dieser Ort zu tun hat.
Wir sind ja an der Burgenstraße unterwegs, da geht es um Burgen und Schlösser. Und wir sind jetzt im Schloss Faber-Castell. Aber eigentlich sind wir in zwei Schlössern.
Genau, wir haben es hier mit zwei Schlosskomplexen aus unterschiedlichen Zeiten zu tun. Dem alten Schloss, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, und dem neuen Schloss, unserem eigentlichen Highlight, das auch meistens als Schloss Faber-Castell bezeichnet wird, das zwischen 1903 und 1906 erbaut worden ist.
Es sieht aber außen viel älter aus. Es sieht fast aus wie ein mittelalterlicher Bau. Das sollte so auch so sein.
Genau, es sieht aus wie ein mittelalterlicher Bau, ein romanischer Bau. Und das war auch tatsächlich so gewollt, weil der Bauherr des Schlosses, Alexander Graf von Faber-Castell, der Ottilie Gräfin von Faber-Castell geheiratet hat, seiner Familie und der Öffentlichkeit damit unter Beweis stellen wollte, dass er aus ganz altem fränkischem Adelsgeschlecht stammte. Und obwohl er nicht standesgemäß eine junge Industrieadelige geheiratet hat, eben zeigen wollte, dass er diese alte Herkunft hat.
Und wenn man dann aber das Schloss betritt, dann kommt man hier rein und dann ist man plötzlich in ein Treppenhaus. So etwas Tolles habe ich lange nicht gesehen. Im Jugendstil. Also hier drin ist alles komplett anders.
Drinnen ist alles komplett anders. Also man erlebt sehr viele Überraschungen, wenn man durch das Schloss geht. Man kann eigentlich alle Stile von der Gotik über die Renaissance bis zum französischen Klassizismus hin zum Jugendstil hier studieren. Das war im Historismus durchaus üblich, dass man solche Stile kombiniert hat. Man hat es hier aber in einer Qualität getan, die tatsächlich ihresgleichen sucht. Das ist wirklich ganz, ganz erlesen, was hier im Schloss zu sehen ist.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat es eine ganz besondere Funktion gehabt. Also wir sind ja vor den Toren von Nürnberg und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die berühmten Nürnberger Prozesse. Und da reiste die Presse aus der ganzen Welt an, hauptsächlich die Presse aus Russland, aus den USA, Großbritannien und Frankreich. Und die mussten ja irgendwo untergebracht werden, die Journalisten. Und das war hier im Schloss.
Genau, das war hier im Schloss. Also das Schloss Faber-Castell ist ein ganz wichtiger Schauplatz der deutschen Nachkriegsgeschichte. Man wollte aus den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen ein Medienereignis machen. Dazu brauchte man natürlich Journalistinnen und Journalisten. Nürnberg war durch die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg sehr stark beschädigt worden. Und man hat tatsächlich nach einer Unterkunft gesucht. Und die Wahl fiel dann unter anderem hier auf Schloss Faber-Castell, das dann als sogenanntes Presscamp genutzt worden ist. Eigentlich hatten deutsche Journalisten hier keinen Zutritt. Es sind aber einige berühmte Personen auch der deutschen Geschichte hier gewesen, unter anderem der spätere Bundeskanzler Willy Brandt, der damals norwegischer Staatsbürger war und für die norwegische Presse berichtet hat. Auch Erika Mann war hier, die Tochter von Thomas Mann, die für die englische und die französische Presse berichtet hat.
Spannend. Und in ein paar Minuten, da sprechen wir mit Kurt Krömer, der in Stein ein ganz besonderes Amt bekleidet und uns auch etwas über diese Stadt erzählen wird. In wenigen Minuten nach Florence and the Machine und Jazz. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und wir sind heute auf der Burgenstraße unterwegs. Nachdem uns Dr. Stefanie Ammer das Schloss Faber-Castell und einen Teil seiner Geschichte vorgestellt hat, sprechen wir jetzt mit Kurt Krömer, und zwar dem Original. Kurt Krömer ist der erste Bürgermeister der Stadt Stein. Er hat hier das Sagen und er hat sogar recht viel zu sagen, zum Beispiel, weshalb und wie Sie hier über Bleistifte sich schlau machen können, wie Sie in Stein ganz besonders gut entspannen können und was diese Stadt in Mittelfranken mit Wallensteins Lager zu tun hat. Kollege Peter von Stamm hat sich mit Kurt Krömer getroffen und sich zunächst bestätigen lassen, dass er auch wirklich mit dem Original spricht.
Ich bin das Original, richtig, kein Alias, sondern von Geburt an bin ich Kurt Krömer.
Und wir sind jetzt gerade in der Stadt Stein. Nun gibt es ein ganz berühmtes Werk und ein dazugehöriges Schloss. Das ist das Werk Faber-Castell. Macht denn Faber-Castell Stein jetzt auch steinreich?
Wir sind sehr froh und dankbar dafür, dass wir das Unternehmen Faber-Castell hier bei uns in der Stadt haben. Der Unternehmenssitz ist in Stein und trägt natürlich somit auch den Namen in die ganze Welt, denn die Produkte von Faber-Castell werden auf allen Kontinenten letztendlich genutzt und da sind wir sehr dankbar für dieses Unternehmen hier in Stein.
Es gibt aber etwas Kurioses. Die Grenze zwischen Nürnberg und Stein, da sind wir schon wieder bei Krömer, das könnte so sein, die verläuft quer durch dieses Werk von Faber-Castell. Ja. Also das heißt, Sie kriegen gar nicht die gesamte Kohle aus der Steuer.
Ist richtig, ja. Also die Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Stein verläuft wirklich durch das Firmengelände und auch durch die Produktionsstätten. Insofern ist es immer sehr interessant, wie die Aufteilung dann dementsprechend erfolgt und der Gewerbesteuer. Ja, aber da gibt es eine vertragliche Vereinbarung zwischen den beiden Städten.
Wenn man jetzt als Tourist das erste Mal hierher kommt und man sagt sich vielleicht, okay, jetzt gucke ich mir mal das Werk an. Und wenn man dann sich noch Stein anguckt, was kann man denn in Stein erleben?
Ja, wer nach Stein kommt, ist natürlich erstmal wird er begrüßt am Ortseingang von dem Schloss Faber-Castell. Dann hat man gleich nebenan die Produktionsstätte noch, wo auch das Graphit gemahlen wird und die Bleistifte gebrannt werden oder die Minen gebrannt werden. Und da gibt es ein Museum, das Museum Alte Mine, wo sie noch an den wirklichen ursprünglichen Arbeitsstätten auch riechen können, wie damals gearbeitet wurde. Aber darüber hinaus ist natürlich Stein auch bekannt durch sein Erlebnisbad, das Crystal Palm Beach, mit einem großen Saunadorf, vielen Erlebnisbereichen, vielen Rutschen, Turborutsche, Loopingrutschen. Also es lohnt sich hier einen ganzen Tag drin zu verbringen. Darüber hinaus natürlich auch viele Radwanderwege, die wir haben. Aber aus jüngster Zeit den Erlebnisweg Wallensteins Lager. Denn 1632 fand an der alten Feste in Zirndorf die Schlacht um die alte Feste statt zwischen Wallenstein und den Schwedenkönig Gustav Adolf. Und hier erstreckte sich das Lager von Wallenstein. Es war das größte Feldlager der Geschichte gewesen. Und dieses Lager hat einen Umfang gehabt von 16 Kilometern. Und das kann man jetzt alles bewandern und an Informationsstellen oder Audiostellen kann man die ganze Geschichte des Wallensteinschen Lagers dementsprechend nachvollziehen.
Und in der kommenden Stunde geht's weiter auf unserer Reise an der Burgenstraße. Dann besuchen wir ein weiteres Schloss und stellen Ihnen auch das heutige Gewinnhotel vor. Und zwar ein Hotel in einer alten Burg, wo Sie bald kostenfrei übernachten können. Natürlich nur, wenn Sie bei uns gut zuhören. Große Emotionen in der Musik. Lady Gaga und Bruno Mars im Duett war das. Und ich sage herzlich willkommen zur zweiten Stunde vom Radio Potsdam Reisefieber. Heute sind wir entlang der Burgenstraße unterwegs in Mittelfranken in Bayern. In der vergangenen Stunde haben wir uns Lauf an der Pegnitz angeschaut, wo Kaiser Karl IV. In der Wenzelburg residierte. Danach haben wir uns in der Stadt Stein und im Schloss Faber-Castell umgeschaut. Jetzt besuchen wir Schloss Ratibor in Rot. Und wenn Sie jetzt denken, Ratibor, das habe ich doch schon mal gehört. Dann liegen Sie richtig. Dies dachte sich Reiseexperte Peter von Stamm auch, aber er lag ausnahmsweise mal falsch. Wieso, weshalb, warum, hat er von der Schlossführerin Marlene Lobenwein in Rot erfahren.
Wir sind jetzt im Schloss Ratibor. Gibt's sowas nicht auch in Tschechien irgendwo? Oder bin ich da auf dem falschen Gleis gerade?
In Oberschlesien, dem heutigen Polen, ja, da hat sich der Markgraf Georg, der Erbauer des Schlosses, angekauft. Den hat seine ungarischen Besitzungen, die er erheiratet hat in der ersten Ehe, verkauft, hätte er nicht händeln können von Ansbach aus, und hat sich dort in Schlesien, Oberschlesien, angekauft. Und da gab es Bergbau, Ratibor und so weiter. Und da hat er sich aus den Erträgen dieses Jagdschloss bauen lassen und gab ihm den Namen Ratibor.
Ach, daher diese Doppelung. Dann gibt es noch etwas Interessantes hier im Schloss. Wenn man das Schloss betritt, man kann es ja besichtigen. Man kauft unten ein Ticket und entweder man guckt es sich so an oder man macht es mit einer gebuchten Führung, wie mit Ihnen zum Beispiel, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Mhm. Da gibt es ein Treppenhaus. Ja. Und wenn man da hochläuft, gibt es drei präparierte Elchköpfe, die an den Wänden hängen. Ja. Die sind, ich weiß nicht, 500 Jahre alt und hängen da immer noch. Aber die hängen zwischendurch mal nicht da. Da haben alle gerätselt, wo sind die Elche geblieben. Genau. Der Elchtest hat nicht mehr funktioniert, sie waren nicht da. Was war denn da los mit den Elchen?
Man hat festgestellt, das Haar der Elchköpfe wird immer schütterer. Man hat sie abgenommen, hat festgestellt, sie hatten die Motten. Dann kamen die Köpfe wochenlang in die Gaskammer. Und dann kam eine Restaurateurin und hat die abgefallenen Haare, die die Putzfrauen gesammelt haben, hat sie einzeln mit der Pinzette wieder angeklebt. Hat sie fit gemacht für die nächsten 500 Jahre.
Eine Putzfrau des Schlosses.
Ja.
Diese Elchsköpfe, die Elche, die stammen ja nicht von hier. Hier hüpfen ja keine Elche durch die Gegend und auch nicht vor 500 Jahren. Die kamen aus dem Norden. Da gibt es wiederum einen Bezug nach Preußen. Also nicht vielleicht direkt nach Potsdam, aber nach Preußen. Was hat denn das Schloss Ratibor in Rot in Bayern zu tun mit Preußen?
Der Erbauer des Schlosses, Markgraf Georg, hatte einen Bruder. Er war Ordensmann in Königsberg. Und dieser Georg, als er dieses Schloss gebaut hat, hat ihn einen Brief geschrieben und hat gesagt, er hat sich im Fränkischen ein Jagdschloss bauen lassen und er möchte dieses Jagdschloss ausstaffieren. Und er bräuchte Utensilien dafür. Und da hat ihm dann der Albrecht, sein Bruder, 3 Elchköpfe geschickt. Das sind die ältesten Gegenstände hier im Schloss. Sie hängen seit fast 500 Jahren hier.
Und wo saß der Albrecht? Wo kam der her?
In Königsberg.
Also in Ostpreußen, wie man sagt.
Preußen, genau.
Und übrigens gibt es im Schloss Ratibor nicht nur 500 Jahre alte Elchköpfe, sondern auch ganz berühmte Liebesgeschichten. Und davon erzählen wir Ihnen gleich nach Madu Diao und Nicky Yor. Mando Diao auf Radio Potsdam Dance with Somebody und Sie hören das Reisefieber. Wir stellen Ihnen heute eine Etappe der Burgenstraße vor und zwar Burgenschlösser und Orte in Mittelfranken. Momentan besuchen wir das Schloss Ratibor in der Stadt Roth. Vor ein paar Minuten haben wir von den 3 Elchköpfen gehört, die im Schloss an den Wänden hängen und es gibt noch was Spannendes und dazu sollte man das Glockenspiel am Schloss hören. Peter hat's gemacht und wollte anschließend von Schlossführerin Marlene Lobenwein wissen, was diese Melodie mit dem Schloss zu tun hat.
Jetzt haben wir eben eine interessante, nette und wirklich bekannte Melodie gehört. Ja. Und zwar das Glockenspiel hier vom Schloss. Was für eine Melodie war das und was hat es mit dem Schloss zu tun?
Zur Markgrafenzeit war ein anderes Uhrwerk angebracht. Dort kamen um 12 Uhr Mittag 2 Geistbücke raus, stießen die Köpfe 12 Mann aneinander und verschwanden wieder. Und das Uhrwerk ist genauso verschwunden, man weiß nicht wohin. Dann hat Stiebe, der letzte Besitzer, dieses Glockenspiel so um die Jahrhundertwende anbringen lassen. Mit 3 Liedern. Ännchen von Tharau, Üb immer Treu und Redlichkeit und das deutsche Liebeslied oder Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, Sah ein Grab ein Rüßlein stehen.
Und das haben wir gerade eben gehört.
Ja.
Und was hat das jetzt mit dem Schloss zu tun? Es ist ja ein Liebesgedicht oder ein Liebeslied. Mhm. Da gibt es aber auch eine interessante Liebesgeschichte, die hier stattgefunden hat. Da geht es um einen Grafen, da geht es um eine Französin, die mit ihm liiert war, aber zu ihrem Schicksal 12 Jahre älter war als er, glaube ich jedenfalls. Und dann kam da noch eine Engländerin dazu. Was war denn da eigentlich los?
Das war unser letzter Markgraf. Es war der Friedrich Alexander, der verheiratet war, kinderlos, hat sich aber schon zu Lebzeiten der Markgräfin mit schönen Frauen umgeben. Und er liebte eben, hat er durch einen Besuch kennengelernt, eine Französin, die Marie Claireau, eine ganz bekannte Schauspielerin. Er bewog sie mit nach Ansbach zu kommen, was er auch tat. Und sie war 13 Jahre älter als der Markgraf. Diese Marie Claireau, sagt man, tat ihm gut, was immer das auch sein mag. 17 Jahre war sie dort und dann hat er sie weggeschickt. Sie war todunglücklich.
Weggeschickt, weil sie ihm dann zu alt war, oder wie?
Eine andere Dame betrat die Ansbacher Bühne. Die Markgräfin lebte immer noch. Diesmal war es eine Engländerin, eine weitgereiste, verheiratete, getrennt lebende, mit einem Lord, 6 Kinder. Ein Sohn lebte bei ihr. Sie war hochintelligent, schriftstellerisch tätig und hatte schon einiges hinter sich und hat ihn dann kennengelernt. Und darum hat er die Marie Claireau, die Französin, weggeschickt.
Na sag mal, das ist aber schon ein bisschen traurig, oder? Und in ein paar Minuten stellen wir Ihnen das heutige Gewinnhotel vor. Und zwar ein Hotel in einer richtigen alten Burg in Mittelfranken. Aber den Gewinn gibt es natürlich nur, wenn Sie gut zugehört haben heute. Ein bisschen Glück brauchen Sie natürlich auch bei uns im Reisefieber von Radio Potsdam. Sie haben Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Und nachdem wir heute mehrere Orte, Burgen und Schlösser entlang der Burgenstraße angeschaut haben, stellen wir Ihnen jetzt das heutige Gewinnhotel vor. Und das ist das Burghotel Kollenberg in der gleichnamigen Stadt Kollenberg in Mittelfranken. Burg Kollenberg ist mehr als 1000 Jahre alt und Sie könnten schon bald hier kostenfrei übernachten. Hotelexperte Peter von Stamm wollte vom Burgherren Christian Unbehauen mehr über diese Burg und das Hotel erfahren, zum Beispiel, was Burg Kollenberg mit Brandenburg verbindet.
Und diese Burg Kolmberg ist so eine richtige typische, also sie sieht aus wie im Film, so eine Ritterburg. Oben auf dem Sporn einer Anhöhe ist eine Burg mit einer großen Mauer und einem hohen Turm. Von wann ist denn diese Burg eigentlich?
Ja, die Burg ist das erste Mal urkundlich erwähnt im Jahre 1269. Und wie Sie es erwähnt haben, es ist eine echte Burg. Und unsere amerikanischen Gäste kommentieren das immer mit: Wow, that's a real castle.
A real castle. Und diese echte Burg, die hat etwas mit Brandenburg zu tun. Und das ist ja das eigentlich Spannende für mich oder für die Hörer vielleicht auch. Was hat denn Brandenburg mit dieser Burg hier zu tun?
Ja, im Mittelalter gab es mal einen Besitzer auf der Burg, den Friedrich V., Burggraf zu Nürnberg. Der ist in den Krieg gezogen, hat den Kaiser Sigismund das Leben gerettet und damit wurde er damals aus Dankbarkeit mit der Mark Brandenburg belehnt und wurde zum Markgraf zu Brandenburg-Ansbach.
Also Brandenburg war der Bezug. Er selbst hat dann auch hier gelebt, oder?
Der hat hier gelebt und ist dann natürlich auch später nach Brandenburg und dessen Nachfolger waren dann die Kurfürsten in Brandenburg und da wiederum heraus ein Nachfahre ist Kaiser Wilhelm I.
Das ist ja total verrückt. Das erwartet man hier eigentlich gar nicht. Aber die Preußen waren halt auch überall.
Ja, wir sind ja auch Muss-Bayern letztendlich. Wir sind durch Napoleon zu Bayern gekommen.
Genau, Sie wollen das eigentlich gar nicht. Sie fühlen sich als Franke oder als Preuße? Nein, als Franke natürlich.
Als Franke natürlich.
Wenn man jetzt heute hierher kommt, dann kann man diese Burg ja nicht nur besichtigen, man kann hier sogar übernachten, man kann hier wohnen und auch noch gut speisen.
Ja, und weil Sie es ansprechen, das Wohnen auf der Burg, das ist auch wichtig, dass Sie die Burg erleben. So haben wir die Zimmer eingerichtet. Wir versuchen den Komfort der Moderne mit dem Charme des Ambientes und der Historie immer zu verbinden. Das ist ziemlich einmalig.
Und man kann hier nicht nur übernachten, man kann auch gut speisen. Also Sie haben unten ein Restaurant, Sie haben, glaube ich, sogar in der Küche offiziell den Hut auf, aber Sie haben natürlich einige Köche hier. Was gibt's denn hier so zu essen?
Unsere Spezialität bei uns auf der Burg sind unsere Wildgerichte. Wir haben um die Burg herum ein eigenes Wildgehege mit Rothirschen und Dammhirschen. Unser Hausmeister ist der Jäger und somit, was im Moment in aller Munde ist, from nose to tail, kurze Wege, praktizieren wir schon seit über 30 Jahren direkt von unserem Burgwald auf den Teller im Restaurant.
Wollen Sie zum Abschluss vielleicht noch einen Gruß nach Brandenburg schicken?
Ja, kommen Sie mal zu uns nach Burg Kolmberg. Wir sind auch ein schöner Zwischenstopp. Wenn Sie auf dem Weg nach Italien oder Österreich sind, liegen wir gut erreichbar in der Mitte. A7 bzw. auch A6 sind sehr nahe bei uns.
Haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke, ebenso.
Schöne Einladung, oder? Und wenn Sie Lust haben auf einen Kurzurlaub an der Burgenstraße, haben Sie jetzt die Chance. 2 Übernachtungen für 2 Personen mit Frühstück im Burghotel Kolmberg. Können Sie sich auch mal wie so ein Burgherr fühlen. Auf der Burg Kolmberg in Bayern. Muss Bayern, auch schön, habe ich heute gelernt. Wenn Sie gewinnen möchten, dann müssten Sie uns aber bitte folgende Frage korrekt beantworten können. Und da reisen wir nochmal so ein bisschen an den Anfang unserer heutigen Sendung. Welcher böhmische Kaiser residierte auf der Wenzelburg in Lauf an der Pegnitz? War es A, Kaiser Karl der Große oder B, Kaiser Karl der Vierte? Wenn Sie gut zugehört haben, dann dürfte die Antwort leicht sein. Sie können uns jetzt den Lösungsbuchstaben schicken, A oder B, und zwar am besten per WhatsApp unter der 0331 581 69230. Sie können aber genau diese Telefonnummer auch anrufen. Es geht beides, nur beim WhatsAppen kommt man in jedem Fall durch. Hier nochmal die Nummer 0331 581 69230. 9230. Und wer demnächst auf die Burg Kolmberg fährt, das wissen wir schon in wenigen Minuten nach Louis Capaldi und Shakira. Neue Musik von Louis Capaldi ist es Someone You Loved. Und ich darf jetzt mit Rainer Binner telefonieren aus Potsdam. Hallo, Herr Binner.
Hallo.
Wir haben ja heute auch wieder eine Preisfrage gestellt beim Reisefieber. Ja. Und wir wollten gerne wissen, welcher böhmische Kaiser residierte auf der Wenzelburg im Lauf an der Pegnitz? War es A, Kaiser Karl der Große oder B, Kaiser Karl der Vierte? Wie ist denn die richtige Lösung?
Ja, das war B, Kaiser Karl der Vierte.
Das bedeutet für Sie, lieber Herr Binner, wir schicken Sie zu zweit natürlich in die Burg Kolmberg nach Bayern. Da können Sie zweimal übernachten und auch natürlich ordentlich frühstücken.
Ach, das ist ja super.
mal so richtig Burgherr spielen.
Ja, das ist ja grandios. Ganz
oder?
Herzlichen Dank, ja.
Sehr gerne. Ja. Waren Sie in der Gegend schon mal unterwegs auf der Burgenstraße?
Wir waren schon mal im Fichtelgebirge und Staffelstein und so weiter. Also ja, ein bisschen, aber dort genau waren wir noch nicht. Nein, das stimmt.
Na, das ist doch wunderbar.
Ja.
Das super. Ist doch mal ein schöner Ausflug. Und
ja,
so weit
ganz,
ist ja auch nicht.
Ganz ja.
Genau.
Ich danke Ihnen schön, ja.
Sehr gerne. Was machen Sie denn noch an diesem sehr sonnigen, sehr freundlichen Herbstwochenende?
Ja, jetzt noch kurz Hausarbeit und dann geht's raus ins Grüne.
Sehr gut. Wunderbar. Ja. Sollte man wirklich nutzen, das ist ja wirklich herrlich.
Genau so ist es, ja.
Ja, Herr Binner, dann kann ich nur noch eine Frage stellen, nämlich ob ich Ihnen irgendeinen Musikwunsch erfüllen kann.
Ja, mit Metallica, Service to Heaven, wenn es geht.
Stairway to Heaven haben wir nicht, aber ich würde Nothing Else Matters spielen. Ist
ja,
das auch in Ordnung?
Ja, ja? Genau.
Gut.
Natürlich, super.
Dann spielen
ja,
wir das.
Ganz
genau.
Große Klasse.
Stairway to Heaven ist so lang, das kriegen wir nicht mehr unter.
Das stimmt, ja.
Genau, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß.
Dankeschön.
Auf der Burg Kolmberg. Haben Sie ein schönes Wochenende.
Ja, genau. Ja, wunderbar. Weiter so.
Wir geben uns Mühe.
Ja.
Selbstverständlich.
Vielen, vielen Dank. Ja.
Und in der kommenden Woche reist Peter von Stamm weiter auf der Burgenstraße. Also er bleibt noch ein bisschen unterwegs. Und dann gibt es wieder 2 Übernachtungen in einer tollen Burg zu gewinnen. Dann aber eine andere Burg. Also bleiben Sie schön dran. Schönes Wochenende. Und jetzt gibt es, wie versprochen, für unseren heutigen Gewinner Rainer Binner aus Potsdam, Metallica mit Nothing Else Matters.